Ja, danke, Herr, für dein Sprechen. Herr, auch für deine Warnungen und Ermahnungen. Herr, du möchtest, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir gehorsam sind und umkehren, wenn wir abkommen. Herr, wir beten auch, dass du weiter mit uns bist. Herr, uns auch alle Zeit erinnerst, wenn wir abweichen wollen. Herr, dass wir das nicht dulden, sondern zu dir umkehren und dir treu sind bis zu deiner Wiederkunft. Ja, dem Herrn gebührt wirklich die Ehre. In diesen Versen, die wir gelesen haben, kommt mehrmals vor, dass er der Herr der Heerscharen ist. Er stellt sich als der Gott vor, der zu fürchten ist. Und ganz am Anfang haben wir auch gelesen, er ist der Vater, dem Ehre gebührt. Und er ist der König, vor dem man sich fürchten soll. Und dieses Bewusstsein muss in uns hineinkommen, dass wir den Herrn fürchten, dass wir ihn auch ehren wollen. Und jeder Gläubige, denke ich, hat auch den Wunsch, dem Vater zu gefallen und ihm auch Ehre zu bringen, seinen Namen nicht verächtlich zu machen. Und da ist es ein besonderes Vorrecht, dass der Herr uns heute zeigt, wie sein Name geehrt wird. Den Vers hatten wir vorhin gelesen in Maleachi 1, der Vers 11. Daran sagt er, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und zwar wie? Und überall soll in meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Das müssen wir schätzen. Der Herr hat uns gezeigt, wie wir seinen Namen ehren können. Das ist echt ein Vorrecht. Viele haben komische Vorstellungen davon, wie man den Herrn ehren kann. Aber es ist kostbar, wenn der Herr uns in seinem Wort zeigt, wie sein Name geehrt wird. Weil es ist ein Herzenswunsch, das sehen wir auch schon im Vater Unser, als der Herr gefragt wird, wie sollen wir denn beten? Ist der erste Satz, betet, dass der Name des Vaters geheiligt wird. Dass sein Name nicht verunehrt wird, sondern dass ihm Ehre bereitet wird, sogar auf der ganzen Welt. Und der Herr hat uns gezeigt, dass die Opfergaben, dass sie ihn ehren. Im Psalm 50 heißt es auch in Vers 23, wer Dank opfert, der ehrt mich. Und immer hat man gesehen, Gott wollte die Priesterschaft haben von Anfang an und hat sie auch eingesetzt als ein Zeichen für alle Völker, was er für ein großer und gerechter Gott ist. Gibt es auch in Mose einige Stellen, wo es heißt, dass wenn die Völker das sehen, dass das Volk Gottes sich an seine Gesetze hält und den Priesterdienst also auch ausführt, großer Teil vom Gesetz, dann werden sie auch erkennen, dass dieses Volk vom Herrn gesegnet ist, dass sie gerechte Satzungen haben und dass Gott sich zu ihnen naht. Und dieses Vorrecht haben wir heute auch. Der Herr hat es uns gezeigt und dann sollen wir treu sein, weil wir wissen, wie der Herr möchte, dass sein Name geehrt wird. Ja, das ermutigt mich auch, die Opfer weiter dem Vater zu bringen und mir dafür Zeit zu nehmen, sie vorzubereiten, sie so zu bringen, dass es ihm auch ein Wohlgeruch wird. Und weiter sieht man auch, den Herrn zu fürchten bedeutet auch, sich um die anderen zu kümmern. Wir hatten auch den Vers schon gelesen, heute oder gestern. Heute war das Maleachi 3, Vers 5. Den Vers lese ich nochmal vor. Da heißt es, und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, hier sagt er, sie fürchten ihn nicht. Und was machen sie? Sie verkürzen den Lohn der Tagelöhner. Sie übervorteilen Witwen und Waisen und sie beugen das Recht des Fremdlings. Und das hasst der Herr. Wenn man das Gesetz in Mose liest, kommt immer wieder diese Personengruppe vor. Der Fremdling, die Witwe und die Waise und auch oft noch der Levit mit dabei. Diese Personengruppe, sagt der Herr immer wieder, um die müsst ihr euch kümmern. Das ist auf meinem Herzen, dass ihr euch um diese Leute kümmert. dass ihr ihnen nicht den Lohn vorenthaltet, dass ihr dem Tagelöhner an dem Tag, wo er auch für euch gearbeitet habt, das gebt, was ihm zusteht. Dass ihr euch um die kümmert, die unter euch schwach und arm sind. Und auch bei dem Zehnten, ein Teil von dem Zehnten, den die Priester gebracht haben, der war für die Witwen und Waisen. Und das ist in 4. Mose 18. Die Stelle zeigt, ich nehme die Stelle aus 5. Mose 26, Vers 12. Da ist es so, dass in 4. Mose 18, Vers 21 heißt es, dass den Leviten der Zehnte auch zugeteilt wird, dass es ihr Anrecht ist. Und jetzt gibt es aber noch den Zehnten des dritten Jahres. In jedem dritten Jahr sollte das Volk Israel den Ertrag auch für die Leviten, für die Waisen und die Witwen in ihrem Land und für die Fremdlinge bereithalten. Da heißt es in 5. Mose 26, Vers 12, wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrages vollständig entrichtet hast, im dritten Jahr, dem Jahr des Zehnten, und du ihn dem Fremdling, dem Leviten, der Waise und der Witwe gegeben hast, dass sie in deinen Toren essen und satt werden, dann sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, sprechen. Was geheiligt ist, habe ich aus meinem Haus entfernt und es dem Leviten gegeben, dem Fremdling, der Waise und der Witwe, nach deinem ganzen Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten noch vergessen. Amen. Ja, das ist etwas, was der Herr mir auch in den letzten Jahren auch mehr aufs Herz gelegt hat. Er möchte sich um die Menschen kümmern, besonders um solche, die nicht im Zentrum stehen, denen es vielleicht auch äußerlich oder innerlich nicht gut geht. Solche Menschen sind dem Herrn besonders auf dem Herzen. Und er hat einen Blick für sie, er sieht es. Er sagt sogar, er sieht, wenn die Witwe von dir nicht das Geld bekommt oder das Essen, was sie bräuchte, dann sieht er es und er hört ihr Schreien. Und dann wird es dir zum Schaden. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich darum kümmerst und ihr das gibst, was sie benötigt, dann heißt es, dann wird sie zu Gott beten und ihn preisen und auch für dich einstehen und dann wird es dir zum Segen werden. Das gehört also zu diesem Zehnten dazu. Einerseits ist der Zehnte, den das Volk gebracht hat und die Leviten gebracht haben für den Herrn. Das, was die Leviten gebracht haben, heißt sogar, es war das Beste vom Besten. Also das Allerbeste. Weil sie haben ja von dem ganzen Volk den Zehnten bekommen und von diesem Teil, den das Volk ihnen gebracht hat, haben sie nochmal das Beste als einen Zehnten abgehoben und haben es Gott gebracht. Und das war dann das Allerbeste. Und wir bringen auch das Allerbeste für unseren Gott und Vater. Aber gleichzeitig sagt der Herr aber auch, der Zehnte ist auch für zum Beispiel deine Mitpriester, für die Leviten oder für Waisen und Witwen und Fremdlinge. Ja, neben uns wohnt jetzt auch jemand aus der Türkei. Und am Anfang hat mich das auch nicht so gefreut, aber er hat auch gezeigt, er ist ein Fremdling. Darfst nicht dein hartes Herz gegen ihn haben. Und auch auf der Straße, wem wir dort begegnen, wenn der Herr einen Eindruck gibt, dann sollen wir unser Herz auch nicht verschließen, sondern reichlich geben, unsere Hand auftun, sagt der Herr. Und das ist für ihn so wichtig auch. Das gehört zu der Furcht des Herrn dazu. Und er möchte das und dann kann er auch weiter segnen. Es ist so, der Herr gibt uns Dinge, die wir verwalten können. Gerade haben wir gehört, das Materielle, was für ihn das Geringste ist, aber auch die geistlichen Güter, auch unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe, all das bekommen wir von dem Herrn. Und er möchte sehen, wie gehen wir damit um. Kaufen wir die Zeit für den Herrn auch aus, geben wir ihm das Allerbeste und setzen wir unsere Zeit auch für ihn wieder ein, indem wir anderen dienen mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Und wenn der Herr sieht, dass wir treue Haushalter sind mit den Dingen, die er uns schon anvertraut hat, dann ist eine große Freude für ihn und er kann dann auch weiter den Segen geben. Wir haben in der Vorbereitung gesagt, es ist eigentlich ein Kreislauf des Segens, weil von Gott der Segen kommt zu uns, wir bekommen ihn und dann ist es nicht so, dass wir ihn für uns verbrauchen, sondern wir geben weiter. Wir geben ihn zu Gott und zu den Menschen, die der Herr uns aufs Herz gibt. Und dann kann Gott auch wieder den Himmel öffnen und uns Segen geben. Und es ist ein sehr guter Kreislauf, der uns in den Segen des Herrn, in den vollen Segen hineinbringt. Und er möchte uns auch gerne segnen. Es ist wirklich sein Herzenswunsch, dass wir seinen Segen bekommen können. Aber dazu müssen wir treu sein und damit auch gut umgehen können. Dann wird der Herr auch dieses Wort erfüllen, dass er uns die Fenster des Himmels öffnet. Und die andere Seite ist aber auch eine starke Warnung. Wenn dieser Segen, den wir vom Herrn bekommen, nicht in treue Hände kommt und wir ungehorsam sind, die Sachen für uns verwenden, dann wird der Herr diesen Segen in Fluch verwandeln. Dann ist auf einmal die Arbeitsstelle, die er uns gegeben hat, eine Mühe. Ja, vielleicht auch das Auto, das er uns gegeben hat, hat dann auf einmal einen Schaden nach dem anderen. Und ich habe eine Zeit lang auch gebetet, dass der Herr das Auto, was ich am Anfang hatte, dass es für ihn ist. Ich habe es ihm geweiht, dass ich damit zu Heiligen fahre und dass ich es in seinen Dienst stelle. Und dieses Auto hat länger überlebt, als quasi jeder mir prophezeit hatte. Am Ende war ich leider nachlässig und habe das Auto dann gar nicht mehr gepflegt und dann ist es durch meine Schuld kaputt gegangen. Deshalb war mir auch eine Lehre. Aber es ist wirklich so, wenn wir den Herrn und seine Sache an erster Stelle haben, dann sind viele Dinge, die einen stundenlang beschäftigen können, wie irgendein Fehler am Computer hatte ich Sachen oder dass das Auto kaputt geht oder sowas. Ich habe gemerkt, es wird weniger. Weil der Herr weiß, unsere Zeit darf nicht für sowas verwendet werden, sondern wir können unsere Zeit für den Herrn einsetzen. Und dieser Fluch, der kommt wirklich. Wenn wir aber anfangen, das einfach für uns zu genießen und nicht mehr unsere Zeit dem Herrn zu geben, nicht wie Matthäus 6 sagt, nach seinem Reich an erster Stelle zu trachten, dann wird der Herr den Fluch aussprechen. Und auf einmal kommt jemand und den nennt der Herr den Fresser. Das ist ja in Vers 11, Malachi 3, Vers 11. Da sagt er, und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, es gibt einen Fresser. Das ist mir auch neu bewusst geworden, als ich Malachi gelesen habe. Es gibt jemanden, den Gott sogar benutzt, um den Ertrag, den wir einbringen, zu zerstören. Und das kam auch schon mit dem Fluch ganz am Anfang. Als Adam und Eva ungehorsam waren, wurde ja der Fluch ausgesprochen. Und darin war zum einen der Schweiß, mit dem sie arbeiten mussten, aber auch der ganze Erdboden war auf einmal verflucht. Und es kamen sogar Dornen. Ja, wenn wir auch im Garten was anbauen wollen und da gibt es ein paar Gewächse, die wachsen schneller als die Sachen, die eigentlich gut sind. Das ist wie ein Fluch, der auch über den Acker ausgesprochen wurde. Und dann frisst es auf einmal die Ernte weg. Oder dieses Jahr war es so, es kam so viel Regen und wir hatten kein Dach über den Tomaten und die ganze Tomatenernte, die mein Vermieter gepflanzt hat, und das waren wirklich viele, komplett kaputt gegangen. Das ist der Fresser. Die Erde ist nicht in dem Zustand, in dem sie im Paradies war, sondern sie ist in einem Zustand, wo die Frucht verdorben werden kann. Und das wird auch in unserem Leben passieren, wenn wir dem Herrn nicht treu sind. Wenn wir die Sachen, die er uns gibt, für uns selbst genießen. Dann läuft es nämlich so, dass wir dann unsere ganze Zeit auch wieder in die Dinge stecken, die wir für uns selber haben wollen. Dann fängt man an, am Sabbat zu arbeiten, wie wir auch in der einen Versammlung hatten, um noch mehr zu bekommen. Aber der Herr wird dann nicht zulassen, dass wir noch mehr bekommen, sondern dann kommt der Fresser. Dann kommen auf einmal Probleme. Und wie es heißt, ihr habt viel gearbeitet, aber ihr habt wenig eingebracht. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Du arbeitest mehr, aber es wird weniger. Das ist weltlich gesehen, macht das keinen Sinn. Aber beim Herrn macht es Sinn. Weil du arbeitest nicht mehr für den Herrn, sondern du arbeitest für dich selbst. Und dann muss der Herr den Fresser kommen lassen, damit wir wieder aufmerken und umkehren und merken, hey, was wir hier machen, das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Und dieses Prinzip, das ist auch Esau. Er ist ja derjenige, der für sein Seelenleben sich sorgt, nur um das, was er jetzt gerade haben möchte. Und ganz am Anfang in Malachi 1, sagt er spricht ja auch der Herr einen Fluch über Esau aus. sagt in Vers 3, dass er ihn gehasst hat, dass sein Gebirge Wildnis wird, sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben wird. Also die Seele ist dazu verurteilt, wenn wir darin leben, dass es alles wüst ist. Aber was ich oft gemerkt habe in meiner Seele, wenn was nicht klappt, irgendwas kaputt geht, dann ist meine Ausrichtung oder meine Einstellung nicht, dass ich frage, warum ist das passiert, sondern ich sage, okay, ich strenge mich jetzt noch mehr an, um noch was Besseres zu haben. Ist mein Handy runtergefallen, kaputt, dann kaufe ich mir halt jetzt, nehme ich das als Gelegenheit, um mir das noch ein besseres Handy zu kaufen. Oder wenn die Ernte nicht geklappt hat, dann sähe ich halt im nächsten Jahr doppelt so viel aus. Das ist das Prinzip von Esau. Aber der Herr sagt hier, wenn Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen. Das ist wieder der Fresser, den schickt der Herr dann. Dann wird es wieder zerstört und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Esau hat es in seinem Leben nicht gelernt. Er hat immer weitergemacht mit dem, wie er gelebt hat. Aber wir müssen es ernst nehmen, wenn der Herr etwas bei uns zerstört oder in den Fresser schickt. Dass wir nicht sagen, okay, ich strenge mich halt jetzt einfach noch mehr an, um in dieser Sache doch Erfolg zu haben. Sondern dann inhalten und auch den Herrn fragen, Herr, warum ist das passiert? Bin ich dir in einem Punkt untreu gewesen? Oder wozu passiert das jetzt? Und dann ist, weil der Herr uns durch diese Sache zur Umkehr bringen will. Weil wenn es kein Fresser und kein nicht der Herr das wieder einreißt, dann werden wir einfach weitermachen in unserem Selbst. Und am Ende kümmern wir uns dann nur noch um unsere Sachen und kümmern uns gar nicht mehr um die Sache des Herrn. Deswegen ist es auch eine Gnade von dem Herrn, dass er den Fresser schickt und auch Dinge einreißt und zerstört, weil er uns dadurch wieder zu ihm zurückbringen möchte. Ja, und das müssen wir ernst nehmen, damit wir nicht in diesen Kreislauf von Edom reinkommen und uns immer mehr verstricken und am Ende völlig gefangen sind und mit Schweiß arbeiten und es doch keinen Ertrag gibt. Es ist dann am Ende auch so, ich lese mal noch zwei Verse weiter, was für eine Herzenseinstellung da kommt. Philipp hat auch schon die Verse gelesen. Wenn wir diese Dinge für uns selbst genießen, dann kommt man auch schnell zu dieser Einstellung, ja, das habe ich mir selbst erarbeitet oder das habe ich verdient und das ist richtig so, dass ich das habe und ich brauche dem Herrn nicht danken und ihm auch nichts zurückbringen. Und da sind jetzt die Verse aus Malachi 3, Vers 13 bis 15. Lesen wir das mal zusammen, Malachi 3, Vers 13 bis 15.
Ihr aber habt die Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet?
Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon.
Ja, das ist ein sehr, sehr schlimmer Zustand, in dem die Menschen sind, die so etwas sagen. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Ja, zum einen haben sie vergessen, was der Herr für sie getan hat. Wenn sie sagen, es ist umsonst, dem Herrn zu dienen, dann haben sie vergessen, dass der Herr sie aus dem Sklavenhaus rausgeholt hat. Sie haben damals zum Herrn geschrien und es war wirklich schlimm, worin sie drin waren. So wie bei uns in der Welt, wenn wir gefangen sind in der Sünde und in unserem Fleisch und den Willen von unserem Fleisch getan haben, ist ein furchtbarer Zustand, in dem keiner bleiben möchte. Und da hat der Herr sie rausgeholt und da hat der Herr auch uns rausgeholt. Und das sollte eine solche Dankbarkeit in uns schon auslösen, dass wir dem Herrn auch bis an unser Lebensende treu dienen wollen, weil er uns da rausgeholt hat. Bei diesem Punkt haben sie vergessen. Sie haben gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Ja, es ist nicht umsonst. Sie haben schon alles geschenkt bekommen. Sie schulden Gott eigentlich alles. Und sie nehmen es aber nicht ernst. Und bei uns ist es auch heute so, was ich auch oft oder was ich manchmal aus dem Blick verloren habe, ist das Ziel, das der Herr hat. Er hat wirklich ein sehr, sehr großes Ziel für uns. Er möchte uns in sein Reich bringen. Er möchte, dass wir mit ihm herrschen können. Und das ist nicht umsonst, ihm zu dienen. Er gibt sogar so viel mehr als das, was wir heute investieren, möchte er uns geben. Und das dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren. Und es ist auch eine Hilfe, wenn die Seele kommen will mit diesen Gedanken. Also ich kenne diese Gedanken, dass es dann irgendwie kommt, ja, warum soll ich jetzt hier weitermachen? Nützt das jetzt was, das zu machen? Aber nein, der Herr sagt, es ist nicht umsonst. Auf der einen Seite schulden wir ihm alles und er möchte uns auch noch segnen und uns etwas geben. Und auch jetzt schon in unserem Leben ist es nicht umsonst, dem Herrn zu dienen. Es kann halt, sie sagen hier auch, dass sie die Übermütigen glücklich preisen und dass die Gesetzlosen, dass sie davonkommen. Das ist sehr ähnlich, wie der Psalmist in Psalm 73 das beschreibt. Dort redet er auch über die Gottlosen, sagt über sie, ja, für sie gibt es keine Qual in Vers 4, ich lese einfach aus ein paar Versen was raus. Denn für sie gibt es keine Qualen bei ihrem Tod, wohlgenährt ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Ja, und dann reden sie auch böse Dinge gegen diese Hochmütigen. Und er sagt später auch, in Vers 13 dann, für wahr, umsonst habe ich mein Herz rein gehalten und in Unschuld meine Hände gewaschen. Denn ich bin täglich geplagt und werde jeden Morgen gezüchtigt. Das ist sehr ähnlich wie die Frage, es ist auch umsonst, dass ich ihm dienen soll. Er sagt hier auch, umsonst habe ich mein Herz rein gehalten. Das ist zweimal der Vers 13. Oder jetzt am Malachi ist Vers 14. Also sehr ähnlich, diese Gedanken können kommen, auch unter Gottes Volk, das war Asaf. Der hatte auch diese Gedanken gehabt. Umsonst hat er sich reingehalten. Und es ist richtig, auch wir werden Schwierigkeiten erleben in unserem Leben. Und auch morgens mit zu dem Herrn zu kommen, ist es ein Kampf und auch ein Ringen oft mit dem Herrn. Und er sagt, ja, wozu mache ich das? Schau mal, den Gottlosen geht's doch gut. Und es gibt auch viele Leute, die wir vielleicht kennen, die den Herrn nicht kennen und denen es aber trotzdem gut geht. Und wo man irgendwie auch den Fresser nicht sieht. Aber da sagt der Herr auch, dass in Matthäus, dass er seine Sonne aufgehen lassen wird über Gute und Böse. Und auch seinen Regen wird er über Gute und Böse geben. Und es ist auch die Sache des Herrn, wen er segnet und wen nicht. Und es darf uns nicht zum Anstoß werden, dass wir sagen, ja, dem, schau mal, der kümmert sich nicht so um Gott und ihm geht's gut. Warum soll ich mich um Gott kümmern? Wenn wir zum Herrn kommen, wie auch im Psalm 73 es dann heißt, dann, dass man ins Heiligtum geht, dann sieht man eigentlich, was für ein Fluch auch die Leute sind. Weil wenn es jemandem gut geht und er Gott nicht kennt, das ist fast das Schlimmste. Weil dann kehrt er auch nicht zu Gott um. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Das, was man vielleicht denkt, dass Leute ein glückliches und erfülltes Leben haben, weil es ihnen gut geht materiell und vielleicht nicht so viele Schwierigkeiten da sind, das ist fast der schlimmste Fluch. Oder ich könnte mir fast nichts Schlimmeres vorstellen. Weil sie kommen nicht zu Gott. Und am Ende wird Gott von ihnen Rechenschaft fordern. Und das alles, was sie genossen haben, auch fragen, was hast du daraus gemacht? Hast du nach mir gesucht? Oder wieder bei dem Beispiel mit Lazarus und dem reichen Mann. Der reiche Mann hatte vielleicht auch nicht so viele Schwierigkeiten in seinem Leben gehabt und war reich. Aber was er danach erfahren hat, dann hat er es wirklich bereut, wie er sein Leben gelebt hat. Deswegen lasst uns die Schwierigkeiten und die Probleme, die bei uns kommen, nicht als einen Vorwurf gegen den Herrn nehmen und dann aufgeben, sondern es als eine Gnade auch von ihm nehmen, dass er uns auf den richtigen Weg bringen will und dass er uns am Ende auch die Belohnung geben wird.
Amen. Viele Zehnten geben eine wahre Fülle.
Amen.
Amen. Herr, lass uns auch ermutigt sein, unser Zehnten zu bringen.
So viel verlangt der Herr nicht.
aber häufig macht man so, man überlässt es einem oder zweien und die sollen bringen. Aber so viel kann das auch nicht werden. Wie viel hat schon einer oder zwei? Aber wenn du die ganze Versammlung hast und jeder bringt den Zehnten, dann hast du viel mehr, als wenn ein oder zwei so viel bringen. Und das ist eine Ermutigung. Bringt den ganzen Zehnten. Amen. Daher kommt die Fülle. Die Fülle kommt von dem kleinen Teil jedes Einzelnen. Das zusammen gibt die Fülle. So, lobt den Herrn. Der Leib Christi ist die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Es ist jeder kleine Anteil von jedem Einzelnen von uns. Wenn der kommt, dann gibt es Fülle im Haus des Herrn. So, lasst uns ermutigt sein, diesen Priesterdienst auszuüben, damit die Fülle kommt in das Haus des Herrn. Amen. Wenn wir 20, 30 Geschwister sind und wir sind aber vorbereitet und jeder hat einen kleinen Teil, dann ist selbst 2 Stunden viel zu wenig. Dann ist die Fülle da, dann reicht die Zeit nicht mehr, weil der Herr so reich ist. Und deshalb ist es eine Ermutigung, nicht zu denken, soll ich was sagen, soll ich nichts sagen, soll ich mitbringen, was ich habe, es ist doch so wenig. Die Summe macht's. Und deshalb, ja, lasst uns ermutigt sein, den Tisch des Herrn als so eine Gelegenheit zu nehmen, dass die Fülle im Haus des Herrn unsere Wirklichkeit ist. Da haben wir alle so einen Weg, dem Herrn treu zu sein. Und dann wird der Herr uns noch mehr geben, mit Sicherheit. Und dann wird der Herr erfüllen, was er gesagt hat. Dank dem Herrn, ja. Nicht vergraben das eine Talent, was wir haben. Das ist immer die Tendenz. Man denkt, ich habe nicht so viel und dann bringt man es nicht. Aber der eine Vers, wo der Herr zu einem geredet hat, das ist schon kostbar für den Herrn. Und es bringt mehr Reichtum in den Tisch des Herrn hinein. Und darum, lasst uns nicht verachten. Es gibt auch kleine Opfer, sondern sie bringen für die Herrlichkeit des Herrn.